Rhetorik. Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge erhältst du eine Portion Karriere-Coaching. Was gibt überhaupt deinem Leben Orientierung? Ich finde, so erfüllte Lebens- und Karriereplanung, die basiert oft auf Klarheit, auf Flexibilität und einem bewussten Umgang mit den Chancen und Herausforderungen. Aber die muss man natürlich zuerst einmal kennen. Und woher nehmen wir überhaupt unsere Orientierung? Was gibt unserem Leben die Richtung? Ob Werte, Ziele, Vorbilder oder sowas, ja, ich finde das auch immer ein ganz gutes Bild vom inneren Kompass. Jeder von uns hat seine eigene Art, sich da draußen in der Welt im Alltag zu orientieren. Und aus einem unserer letzten Talks der Schule des Sprechens auf Clubhouse habe ich dann 9 nützliche Tipps für gelungene Lebenslinien für dich gesammelt. Erstens, definiere deine Werte und wenn vorhanden, deine Vision. Definieren und priorisieren gehen immer Hand in Hand. Und wem Karriere, Kind, Beziehungszeit, täglich vielleicht auch noch 2 Stunden ins Gym gehen und dann auch noch ausreichend Ich-Zeit verfügbar haben, wichtig sind, der wird wohl Abstriche machen müssen und lernen, Prioritäten zu setzen. Denn das ganze Programm und alle Themen am Teller zu haben, wird sich schlicht nicht ausgehen. Die gute Nachricht: Wir alle haben die gleichen 24 Stunden am Tag, egal ob wir alt sind, jung sind, reich sind, arm sind. Also es geht schon um die Frage, wie nützen wir die? Unsere Lebenszeit will natürlich gut genützt sein. Und da habe ich so eine Idee, das ist die 1-2-3-Methode, die so ein bisschen Überblick schafft. Eine Überlegung ist bei dieser 1-2-3-Methode, benenne eine Vision, eine, die vielleicht ein bisschen in der Ferne liegt. Als nächsten Punkt 2 ganz konkrete Ziele, die sind zeitlich ein Stückchen näher zu definieren, also als die weite Vision, das ist so die Idee am Horizont und davor so 2 konkrete Ziele. Und drittens, von wegen 1-2-3-Methode, check mal, was sind denn so deine wichtigsten Werte? Die sind natürlich unsichtbar, eh klar, aber ganz entscheidend. Ein weiterer Tipp. Zweitens, umgib dich mit Experten und folge ihren Empfehlungen. Es ist ganz klar, dass es Menschen gibt, die wissen zum Thema Glück oder auch anderen Themen mehr als du. Und ich finde, man muss nicht mit den eigenen Mentoren Arm drücken, um zu schauen, ob man da besser ist. Nein, lass dem oder der ihre Expertise, aber lieber holst du dir da proaktiv ihre Empfehlungen und wertvolle Insights. Weil oft bekommt man ja da auch ja so ein bisschen Einblicke in eine Branche, wo man so sonst nur gestreift hätte oder nur mehr reingeschnuppert hätte. Und ich finde es aber auch wichtig, profitier von diesen Essenzen und versuch, einen oder 2 Profi-Ratschläge auch umzusetzen. Sonst bringt es dich ja nicht weiter. Drittens, rechne aus, was kostet dein Traumleben? Ich finde es so leicht, wenn Menschen sagen, das werde man nie leisten können. Und gleichzeitig die Verantwortung abgeben dafür, dass sie Leben aktiv gestalten. Und ich finde es wichtig, sich mal zu überlegen, was wäre denn so ein Traumleben mit Abstrichen, die ich realistischerweise mache. Ja? Also es wird sich wahrscheinlich jetzt die 18-Millionen-Villa nicht ausgehen. Aber was wäre denn mein Traumleben? Und die Frage dahinter, was bedeutet das konkret im Sinne von, das werde ich mir nie leisten können und wann endet nie? Denn manche Dinge sind ja durchaus in ein Stückel einer anderen Aufbereitung oder Farbe erreichbar. Also erstell für dein Traumleben eine Art Finanzierungsplan und entscheide dich vorerst mal für ein großes Ziel. Also ist es jetzt eine Weltreise, ein Eigenheim, für manche Auswandern. Und klar, vieles ist machbar, aber vieles eben nicht auf einmal. Jeder gute Plan beginnt mit einer übersichtlichen Kostenaufstellung. Viertens. Feiere Unterschiede. Was macht dich besonders? Ich war schon immer anders. Diesen Satz habe ich im Coaching so oft gehört. Aber wenn man dann nachfragt und sagt, in welchem Punkt, naja, also wenn ich das vergleiche, ja, was denn konkret? Worin unterscheidest du dich konkret? Diese Unterschiede auch ein bisschen rauszuschälen und rauszubearbeiten, sie zu benennen, vielleicht auch für andere verständlich zu clustern und in Beispiele zu gießen, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich finde das deswegen so wichtig, weil wenn wir uns verfeinern wollen, dann sind es besonders diese kleinen und diese Unterschiede, die es ausmachen. Fünftens, lerne lebenslang. Berufliche und persönliche Weiterentwicklung ist essentiell und, glaube ich, mittlerweile auch bei jedem angekommen, dass das nicht mit der Schulzeit oder dem Studium irgendwie aufhört. Deswegen bleib offen für neue Fähigkeiten, für Trends, für Perspektiven. Menschen, die aufhören, irgendwo anzufangen, die sind weit weg vom Schuss. Also da geht sich dann vieles nicht aus. Denn niemand braucht technische Analphabeten. Also irgendwie stolz zu verkünden, na, also da mache ich gar nicht mehr mit, das ist mir zu blöd. Ha, ich würde das immer ein bisschen hinterfragen. Die Business-Ausbildung an einer Elite-Universität oder eine fancy Kulturreise sind zwar hochpreisig, stimmt. Aber Bücher lesen, Podcasts hören, wie jetzt zum Beispiel kostenfrei, ist kostengünstig und geht hier gerade in diesem Kanal, aber auf YouTube. Man kann sich überall auch für den kleinen Geldbeutel informieren. Frische Ideen lassen sich auch bei unseren Audio-Talks kostenfrei sammeln und tanken. Sechstens, bleib offen für Veränderungen. Was, wenn der perfekte Plan platzt? Soll ja vorkommen. Wer sich an neue Situationen rasch anpassen kann, bleibt langfristig erfolgreich. Menschen, die da ganz verbittert sind an dem Brainscript vom Vorabend hängen bei einer Präsentation oder dies aus der Kurve spült, wenn irgendwas anderes Unvorhergesehenes eintrifft, die haben da immer mehr Stress im Leben und das kostet dann auch wieder in den Tritt zurückzukommen. Also es geht nicht darum, sich Akonto-Sorgen zu machen und sich jetzt schon zu überlegen, was wäre, wenn das alles passiert, sondern wirklich immer eine mögliche Alternative mitzudenken bei seinen Plänen. Siebtens, priorisiere deine Gesundheit und damit auch deine psychische Stärke. Ohne Energie bringt die beste Karriere nichts, das ist ganz klar. Also wer am Anfang nicht bereit ist zu hackeln wie der Wilde, der hat was nicht begriffen. Aber wer jahrelang durchhackelt wie verrückt, der hat auch was nicht begriffen. Also da geht schon ein Stückchen darum, achte deshalb auf ausreichend Erholung und auch die mentale Gesundheit. Denn auch wenn wir uns gut ernähren und die Menschen ins Gym gehen und so weiter und aber nie auch ihre Gedanken kontrollieren, ihre mentale Fitness sich anschauen, auch guter Schlaf gehört dazu und ist die Basis für langfristige Leistung. Ich finde übrigens auch, man soll beim Sport nicht übertreiben. Also wie viele meiner Kunden und Vorstände habe ich erlebt, die da jetzt unbedingt neben einem vollen Business-Alltag auch noch für irgendeinen Halbmarathon oder Marathon sich dort verwirklichen wollen und dafür trainieren müssen. Es ist immer die Frage, ist es wirklich so gesund? Denn unterm Strich, ein Marathon ist nicht gesund, aber ausgewogene Ernährung und natürlich gesunde Atemtechnik, etwas, was mir bei vielen Menschen, zum Teil sogar Profisprechern, Sportlern und Sängern fehlt. Ja, also wer sich darum kümmert, der macht schon vieles richtig. Achtens, unterscheide nach der Eisenhower-Matrix zwischen wichtig und dringend. Und hier geht's jetzt darum zu erkennen, wann muss wirklich gehandelt werden, weil was dringend ist, weil es brennt. Ein Kunde beispielsweise, der akut anruft und ein Problem hat, ist eben jetzt nicht aufschiebbar, sondern der braucht unverzüglich deine Hilfe. Wogegen die Präsentation für die nächste Woche zwar wichtig ist, aber deine Aufmerksamkeit nicht jetzt in der Minute benötigt. Du wirst dir am Wochenende vielleicht dafür Zeit nehmen, Zeit einteilen und vielleicht endloses Binge-Watchen auf Netflix ausfallen lassen. Warum? Weil das aktuell weder wichtig noch dringend ist. Die fehlenden Patronen für den Drucker zu kaufen, das ist zwar relevant, schließlich willst du ja deine nächste Präsentation vor der Abgabe auch ausdrucken, aber vielleicht lässt sich das an ein Familienmitglied delegieren. Neuntens. Lerne aus Fehlern und höre dir selbst zu. Ich werde nicht müde, meinen Kunden zu sagen, leg dir eine Audiobibliothek am Handy an und reflektiere. Jeder Rückschlag ist eine Lektion. Und erfolgreiche Menschen, die haben gelernt, Fehler nicht als Versagen zu sehen, sondern als lehrreiche Erfahrung. Das ändert nichts daran, dass ich mich ärgere, wenn irgendwas passiert und da jetzt nicht das Gefühl habe, Gott sei Dank ist es mir passiert. Aber es geht immer darum, was mache ich damit? Was müssen wir offenbar ändern? Ob im Büro oder im Business oder in irgendeiner technischen Geschichte, weil sie jetzt aufgepoppt hat, gibt es Handlungsbedarf. Vergiss jedoch nicht, auch die Meilensteine bewusst wahrzunehmen. Also das, was uns gelungen ist. Wer nur zum nächsten Ziel hinhechtet, der verpasst die Freude am Erreichten. Und das kann schon auch ein Learning sein, übrigens auch ein Bonding, das man mit anderen teilen kann, wenn Teammitglieder da irgendwie involviert sind. Eine erfüllte Karriere und ein glückliches Leben entstehen eben nicht zufällig. Sie sind das Ergebnis von bewussten Entscheidungen, kontinuierlicher Weiterentwicklung und der Fähigkeit, Chancen zu ergreifen. Und am besten trittst du deshalb direkt mit dir selber in Austausch. Also ich finde das immer wichtig. Ich habe bei mir am Handy eine Audiobibliothek in Form von Sprachmemos, also Sprachnachrichten, wo ich eine ganze Menge an Gedanken dokumentiere, auch reflektiere, mir selbst auch kleine Sprachnotizen auf dem Smartphone hinterlass. Mein Vorteil? Durch diese Audiobibliothek erkenne ich natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo liegen mögliche Lernfelder? Was geht noch besser? Und ich finde, in Wahrheit erlebt man das besser als bei einem Tagebuch. Also ich bin jetzt nicht die ganz große Tagebuchschreiberin, weil ich das immer so ein bisschen eigen- und fremdschämen finde. Und eines fehlt beim Tagebuch, nämlich der Tone of Voice, der dir schon verrät, was dich gekränkt hat, was dich damals offenbar getriggert hat. Also nur durch Selbstreflexion lernen wir auch aus Niederlagen, die selbstverständlich nicht super sind. Aufrichtig, ehrlich, sich selber zu sagen, was es in Zukunft besser zu machen gilt, und selber zuzuhören, Probleme konkret zu formulieren und damit auch in Worte zu gießen, da kommen wir ganz gut mit uns selber ins Reine. Und Audiofiles zwingen uns, stringent zu argumentieren und trainieren so auch ein bisschen das diskursive Denken. Fazit? Zu einem gut bestückten Karrierecoaching gehört Ressourcenmanagement, um auch Perspektiven zu entwickeln, wenn die Orientierung unserer Lebenslinien mal verloren geht. In der heutigen Podcast-Folge geht's um verschiedene Arten von Framing. Warum? Weil ich dazu in der letzten Zeit viele Fragen gestellt bekommen habe. Also gehen wir's an. Framing ist ganz klar eine mächtige Technik, um Botschaften gezielt zu steuern. Also um die Verantwortung zu übernehmen, wie will ich, dass der andere das aufnimmt und in welchem Bild, in welchem Rahmen sieht er das, was ich ihm erzähle. Und je nach Perspektive können völlig unterschiedliche Bedeutungen entstehen. Und drum habe ich dir 7 Tricks mitgebracht, um mit Framing zu arbeiten, aber noch viel lieber die Strategien rechtzeitig zu entlarven. Erstens, positives versus negatives Framing. Das ist ja immer so eine Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Was beleuchtet man? Also positiv wäre zu sagen, 90% der Patienten überleben diese Operation. Klingt ja gut. Negativ wäre natürlich zu sagen, 10% der Patienten überleben diesen Eingriff nicht. Und das hat schon eine andere Sogwirkung. Das ist was, wo wir Menschen immer stärker reagieren auf Verluste oder auf Negatives. Das nennt man die Loss Aversion. Also das heißt, dasselbe Faktum durch die Wahrnehmung verändert, klingt drastisch anders. Genau das Gleiche haben wir bei zweitens. Gewinn versus Verlustframing, was unserem Positiv-Negativen auch recht ähnlich klingt, aber natürlich wirtschaftlich oft ausgelegt wird. Wenn beim Gewinn jemand sagt, wenn du investierst, Paul, kannst du 20% Rendite erzielen. Dasselbe Glas, aber eben halb leer betrachtet, stellt den Verlust ins Zentrum und klingt dann so, wenn du nicht investierst, Paul, entgehen dir 20% Rendite. Und da spüren wir wieder, wenn uns irgendwas entgeht, dann reagieren wir da oft stärker drauf. Entweder wenn wir es dann gar nicht wollen oder besonders wollen, aber dieses Manko macht immer was mit uns. Drittens, Verantwortungsframing. Die Unterscheidung hat da mit der Schuldfrage zu tun. Also wem wird die Schuld für irgendwas gegeben? Und sehr oft wird's gespielt im Sinne von das Individuum hat Schuld, also der Einzelne, oder das System trägt die Schuld. Machen wir mal zuerst das Erste. Wenn jemand sagt, Arbeitslose sollen sich mehr anstrengen, dann finden sie auch Arbeit. Dann wird hier ganz klar das Individuum beschuldigt im Sinne von, deswegen haben wir so große Zahlen. Die Systemschuld zu formulieren klingt eher so, die Wirtschaft schafft zu wenig Arbeitsplätze und deswegen steigen die Zahlen. Also du spürst schon, das ist so ein bisschen eine Schuldverteilung. Ich gebe dir gerne da noch ein zweites Beispiel, weil das gar nicht so einfach ist, mit wer hat jetzt immer die Schuld. Kannst du auch oft erkennen an so Einzelschicksal versus Statistik. Also ich gebe dir ein Beispiel für ein Einzelschicksal. Wenn jemand sagt, diese Familie wurde aus ihrem Haus vertrieben. Das ist ein Einzelschicksal, da haben wir irgendwie einen persönlichen Bezug. Im Vergleich zu einer statistischen Geschichte, wo die Schuld anders geframed wird. Jährlich verlieren 50.000 Menschen ihr Zuhause. Und da spürst du schon, einzelne Geschichten berühren emotional natürlich stärker als abstrakte Zahlen. Dieses Einzelschicksal könnten wir jetzt noch viel persönlicher schrauben, so dass wir dazu auch Bilder haben, auch Menschen haben, auch Namen haben. Also das ist so ein bisschen diese Schuldverteilung, die ich dir zeigen will. Viertens, weil ich habe dir ja noch ein paar mitgebracht, das sind ja sieben, haben wir Intentionsframing. Also was will jemand bezwecken? Was ist die Intention dahinter? Ist er eher gutmütig oder bösartig? Was gebe ich dir ein Beispiel für so eine gutmütige Geschichte? Diese Reform soll Familien entlasten. Klingt ja grundsätzlich mal wohlmeinend. Bösartiger wäre, es so zu framen, dass der Satz heißt oder die Situation eingeschätzt wird mit diese Reform bevorteilt nur eine bestimmte Gruppe. Also die Intention ist, durch die Betonung der Absicht wird hier eine Maßnahme völlig anders bewertet, weil eben nur die Familien was davon haben und die anderen nicht. Also diese Reform bringt denen einen Vorteil. Und nur damit nur einer bestimmten Gruppe. Ist natürlich eine völlig andere Beleuchtung ein und derselben Situation. Fünftens. Problem versus Lösungsframing. Es gibt ja Menschen, die lieber Probleme pflegen, als sie zu lösen. Und das haben wir hier natürlich auch ein bisschen. Was wäre eine Problemzentriertheit, wenn man sagt, der Klimawandel zerstört unsere Zukunft? Lösungsgeschichte wäre hier, den anderen nahezulegen, Durch Innovation können wir den Klimawandel bekämpfen. Also die Lösungsorientierung schafft immer so ein bisschen mehr Handlungsmotivation, weil man das Gefühl hat, es ist ja eh in unserer Hand. Aber sie ist deshalb nicht immer wahr. Also du musst natürlich bei allen Frames immer schauen, was wird versucht und stimmt es dann so überhaupt? Sechstens. Aktivitätsframing. Also wir können ja, das wissen wir aus dem Deutschunterricht noch, aktiv formulieren und passiv formulieren. Und immer klingt das Aktive natürlich ein bisschen mehr nach Fortschritt und ein bisschen auffordernder als das andere. Aber ganz bewusst kann man es eben auch im Frame einsetzen. Also Beispiel für was Aktives. Die Regierung investiert in den Wohnungsbau. Also da macht die Regierung investiert in den Wohnungsbau, die macht irgendwas. Passiv wäre, durch Wohnungsbau schultern wir hohe Staatsausgaben und die Schuld wird noch größer. Also es ist natürlich so ein bisschen hier klar zu machen, der kostet uns ja was und das sehr anonym. Also in Wirklichkeit, wir schultern das, also wer ist wir und wer ist das und überhaupt. Aber passive Formulierungen, die werden oft eingesetzt, um irgendwas abzulehnen, wogegen aktive eingesetzt werden, ja, damit man Menschen motiviert. Siebentens und letztens habe ich dir noch mitgebracht, sprachliches Moralisieren ist natürlich auch ein Framing. Neutral formuliert könnte es heißen, Menschen essen Fleisch. Moralisch eingefärbt heißt der Frame, Menschen begehen Tiermord. Also du spürst schon, durch so moralische Begriffe lassen sich Meinungen stark beeinflussen, lässt sich auch eine Schuld aufbauen. Man muss halt immer auch sich anschauen, stimmt es dann? Und man muss natürlich dann auch immer mit dieser Schuld, die man aufgebaut hat, was ja eine Gegenwehr evozieren wird beim anderen, mit der muss man dann auch umgehen können. Wichtig für dich, Fazit. Framing entscheidet, wie Menschen Informationen interpretieren. Und wer das versteht, der kann Botschaften gezielt steuern und erkennt auf der anderen Seite die Kniffe der Effektrhetoriker. In der heutigen Podcast-Folge geht's um schwarze Rhetorik. Wer die Fäden sieht, erkennt die Marionetten. Also was haben wir denn momentan? Während sich das Weltklima erhitzt, scheint's vielerorts ausgerechnet im Gesprächsklima kalt zu werden. Und da müssen wir schon ehrlich sagen, wir leben in ruppigen Zeiten, nicht nur politisch, sondern auch zum Teil an Arbeitsplätzen, Konflikte gibt's überall. Und es mangelt, finde ich, so ein bisschen an einer vernünftigen Streitkultur. Und drum habe ich mir gedacht, also während für die einen momentan dieses Harmonieideal zerbröselt, gibt's auf der anderen Seite laufend Mitglieder der dunklen Triade, die übrigens auch auf digitalen Plattformen mehr werden. Was ist die dunkle Triade? Also grundsätzlich, und wir wollen das natürlich nicht übertreiben, gibt's schon Menschen mit so narzisstischen Tendenzen, machiavellistischen Ausprägungen und, naja, sagen wir so, die Psychopathen, wenn wir die Zeitung aufschlagen, werden weltweit auch nicht weniger. Was heißt es für uns von wegen digitale Plattformen? Was wird wo gefördert? Wenn man sich Instagram anschaut, dann fördert Instagram ganz bestimmt eher so die narzisstischen Tendenzen und befeuert damit das egozentrische Interesse, wo Menschen rund um den eigenen Nabel ihre Mittagessen, ihre Jausengeschichten, ihren Urlaub, alles Mögliche präsentieren. Also rund um die eigene Person, weil wahrscheinlich schon der Wunsch da ist, bewundert zu werden. Und Adoration, aber auch Sichtbarkeit sind dieser Tage, ja, ich finde schon so ein bisschen harte Währungen, um die es vielen geht. Wogegen sich die machiavellistischen Ausprägungen eher so darum drehen, die Moral zu unterwandern. Also Menschen zu emotionslosen Zynikern machen kann, und das ist ja durchaus, da gibt's ja schon Branchen, ja, wo das fast gefragt ist, wenn du jetzt nicht der große Emotionsgeier bist oder auch irgendwie, also was denke ich, auf Twitter oder mittlerweile X erleben wir viele Posting-Plattformen, auch bei digitalen Zeitungsausgaben, die voll sind mit Usern, die andere gern manipulieren wollen und so ein bisschen die konventionelle Moral hinterfragen und auch untergraben. Also da ist, finde ich, eine ganze Menge momentan im digitalen Angebot. Und zu eben diesen dunklen Persönlichkeitsmerkmalen, die wir jetzt natürlich nicht psychologisch zuordnen wollen, aber der dunklen Triade gehören eben auch psychopathische Tendenzen. Und was haben wir da? Was ist so klassisch, wenn man nachschaut bei den Shrinks oder bei den Experten? Wie beschreiben die das? Die würden einem sagen, unsoziales Verhalten, sehr oft die fehlende Schuldfähigkeit, also jemand, der nicht wirklich Schuldgefühle entwickeln kann, sind auf den ersten, manchmal erst auf den zweiten Blick sogar erkennbar, weil wenn wir es am ersten immer erkennen würden, dann hätten wir ja wahrscheinlich mit dem einen oder anderen gar nicht die Probleme. Wogegen, und kein Nachteil ohne Vorteil, die hohe Stresstoleranz oder eben kaum emotionale Reaktionen in manchen Jobs sogar richtig gut ankommen. Denn schließlich werden in vielen Branchen, naja, sowas wie nahezu omnipotente Wesen gesucht. Also durchaus Leute mit einer hohen Ambiguitätstoleranz, also die das mitbringen. Was bedeutet das? Gleichzeitig auszuhalten oder problemlos mit inhaltlichen Widersprüchen umgehen zu können. Also auch verschiedene Sichtweisen, ja, virtuos zu jonglieren. Also sind natürlich auch die Mitglieder der dunklen Triade durchaus gefragt. Und da haben wir dann so dunkle Hexenmeister, die ihr toxisches Süppchen kochen und uns löffelweise Inhalte einflößen. Und woran können wir es erkennen? Also ich finde, gerne täuschen sie uns. Viele kränken da auch mit Worten oder versuchen, unseren Geist zu beeinflussen oder malen schlicht den Teufel an die Wand. Und ich finde, da lohnt sich dann schon so eine Art Backstage, ein Blick hinter die schwarze Rhetorik, für dich, um auch ein bisschen zu erkennen, wodurch sich Menschen wie Marionetten bewegen lassen und wieso die Fäden dahinter gezogen werden. Und klar ist, die schwarze Rhetorik, die existiert, solange es Menschen gibt. Eh klar, weil immer gab es Menschen, die daran interessiert waren, dass sie andere Manipulare in ihre Richtung natürlich auch ziehen. Aber die Kunst der Manipulation, die wird in der Werbung, bei Verkaufsgesprächen und in der Politik natürlich ständig eingesetzt. Also Konflikte sind generell ein fruchtbarer Boden für Brüskierer, geübte Effektrhetoriker, weil die haben natürlich das Überrumpeln und auch ein bisschen Indoktrinieren längst perfektioniert. Und wie hilfst du dir jetzt am besten, um Manipulationen zu erkennen? Und da habe ich dir mal 3 Strategien für dich zusammengetragen, damit du es vielleicht ein bisschen früher den einen oder anderen auch entlarven kannst. Erstens, Framing und Rhetorik gehören eng zusammen. Also die Meinung des Zuhörenden bewusst so zu beeinflussen, dass ihm Inhalte in einem konkreten Deutungsrahmen, und das ist ja Framing, ein Deutungsrahmen präsentiert werden, ist durchaus eine kunstvolle Form des Manipulierens. Ich gebe dir ein Beispiel, damit du den Unterschied spürst. Nehmen wir mal einen neutralen Aussagesatz oder eine Frage am besten. Jemand fragt, soll der Mindestlohn erhöht werden? Die geframte Version dieses Satzes klingt schon deutlich tendenziöser. Sollen Unternehmen jetzt gezwungen werden, noch höhere Löhne zu zahlen? Also da sehen wir, da wird schon enger, da wird die Rhetorik konkreter, da wird auch versucht, irgendwie ein Frame, eben ein Bild zu bauen. Eine zweite Geschichte neben dem Framing und der Rhetorik, wo du dir immer anschauen kannst, wie werde ich da jetzt gerade, in welchen Rahmen wird das gesetzt, ist mit einer falschen Kausalität Zwietracht zu schüren. Viele Menschen, bestimmt auch du, sind durch logische Schlussfolgerungen ja wenigstens inhaltlich erreichbar. Also wenn uns jemand was klar erklärt und was irgendwie Hand und Fuß hat, dann können wir da mitdenken. Was aber, wenn die Conclusio, diese Schlussfolgerung, meilenweit von einer stringenten Überlegung entfernt ist oder gar nichts damit zu tun hat oder ganz verdeckt Zusammenhänge hergestellt werden, die eigentlich völlig unzulässig sind und wo auch überhaupt kein Zusammenhang besteht? Für einfache Gemüter klingt dann in der Hitze des Gefechts, also wenn es einen Zoff gibt oder wenn es eine Besprechung gibt, eine falsche Kausalität immer noch logisch. Und genau da liegt das Problem. Also ich gebe dir ein Beispiel für so eine falsche Kausalität. Wenn jemand sagt, seitdem wir Windräder haben, gibt es deutlich mehr Depressionen, also sind Windräder gefährlich. Bei so einem Manöver solltest du auf jeden Fall immer den Zusammenhang hinterfragen, abklopfen und vor allen Dingen die fehlgeleitete Verknüpfung aufdecken, um sie aufzuheben und anzusprechen. Drittens, meine Empfehlung an dich lautet, tappe nicht in eine falsche Zwickmühle. So eine weitere schwarze rhetorische Falle ist, zwei extreme Positionen zu präsentieren und so zu tun, als gäbe es überhaupt keine anderen Möglichkeiten. Also entweder du machst das oder das. Beispiel, wenn jemand zu dir sagt, also entweder du bist jetzt für die Einführung der KI oder du entscheidest dich gegen den Fortschritt. Das ist ja irgendwie schon tendenziös, weil das eine ist ja nicht das Einzige, was es gibt, und das andere das Einzige, und dazwischen liegt ein Universum. Also gerade so Wörter wie entweder oder sind dabei stets gute Indikatoren für dich. Oder auch so ausgelegte Denkfallen, also die werden oft mit entweder oder eingeleitet. Manchmal auch mit der Behauptung, du, wir haben jetzt genau zwei Möglichkeiten. Also da wäre ich auch immer vorsichtig, ob das so ist. Kann ja fallweise stimmen, aber in ganz vielen Situationen gibt's deutlich mehr Optionen als schwarz oder weiß, A oder B, 0 oder 1. Also achte darauf, wenn solche Worte kommen oder so Behauptungen, ist es überhaupt wahr? Sind es wirklich die einzigen Möglichkeiten, die wir haben? Woran erkennst du Manipulierer grundsätzlich? Zum einen, finde ich, kann man Manipulierer an ihren apodiktischen Formulierungen und diesen, ja, also man kann sie daran erkennen, und dass sie wenig eigenen Gedankenspielraum lassen. Dass man immer das Gefühl hat, oh Gott, ich muss da in dem seinem Tunnel mitdenken. Und da catchen sie uns auch, da gibt's dann auch den Tunnelblick. Also ich erlebe es auch im Coaching, viele spüren instinktiv, auch zu Hause in Zoffs, ob wir miteinander reden oder gerade gegeneinander reden. Und da, finde ich, kann man schon auch ein bisschen hinspüren, wie geht's mir während unseres Gesprächs. Schwieriger wird's nämlich dort, wo der Wolf Kreide geschluckt hat. Und es gibt ja wirklich Rhetoriker, die man im ersten Durchgang gar nicht erkennt, was sie da im Schilde führen. Also die eben die schwarze Rhetorik sehr bewusst einsetzen und sich dieser ganzen Strategien sehr bewusst bedienen, um uns zu täuschen, um einen Effekt zu erzielen. Und da finde ich wichtig, die Zugewandtheit. Das ist dann nur gespielt. Und die verwendeten sprachlichen Frames, die sollen uns natürlich zum Umdenken bewegen. Und solltest du im Kollegenkreis einen offensichtlichen Manipulierer oder im familiären Umfeld jemanden haben, der der dunklen Triade angehört, dann lohnt sich's immer, zwischen Macht und Meinung zu unterscheiden, aber auch zwischen Inhalt und Emotion zu trennen, und das durchaus auf der Zeile. Wo man sagt, du, also ich erkenne da, das ist irgendwie der inhaltliche Teil, ich merke, dass da die Emotionen bei dir sehr, sehr hoch gehen, ich würde die beiden Dinge ganz gerne trennen. Denn deine Gesprächsohnmacht, die kann dir dann sogar zunutze werden, indem du eben auf der Zeile auch sagst, mir geht's bei unserem Wortgefecht gerade überhaupt nicht gut. Also moderier ruhig auch ein bisschen, wie es dir geht, denn diese Effektrhetoriker sind oft sehr schnell und korrumpieren Situationen, arbeiten mit Tempo und mit vorgegebenen Bildern. Fazit: Die eigene rhetorische Muskelmasse in einem Coaching zu trainieren, ist heute elementar in vielen Jobs und kann darüber hinaus sogar Spaß machen. Die heutige Podcast-Folge ist ganz kurz, aber ich wollte dir unbedingt die Bridging-Methode vorstellen. Also wie die Brücke im Englischen, Bridging. Und wie funktioniert Bridging? Also nehmen wir meine Situation, eine konkrete. Du wirst zu unangenehmen Themen interviewt, bei denen sich deine Firma in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Wie schaffst du es jetzt, ehrlich zu antworten, ohne dich zu rechtfertigen oder die Kompetenz deines Managements noch stärker in Frage zu stellen? Und da kommt Bridging ins Spiel. Bridging ist eine rhetorische Technik, um unangenehme Fragen aufrichtig zu beantworten und dennoch die Kontrolle für das Gespräch zu behalten. Also wenn du jetzt auf die Fragen nicht antwortest oder ausweichst, dann sagt sofort der Interviewer, bitte, sie beantworten die Frage nicht, und dann ist es nicht gut gelaufen. Das heißt, damit weicht man der Frage nicht aus. Aber routinierte Redner schaffen sogar mit einem gedanklich positiven Kick durch Bridging zu enden. Also Beispiel. Der Interviewer sagt, naja, Sie hatten im letzten Quartal enorme Lieferschwierigkeiten. Wie wollen Sie das im nächsten Halbjahr aufholen? Und es wäre Bridging das Anknüpfen an dem, was der gesagt hat, also die Brücke zu bauen, um dann woanders positiv hinzuschwingen. Zum Beispiel zu sagen, es ist wahr, dass die Lieferungen herausfordernd waren. Schließlich liefert kein Unternehmen gerne verspätet. Wir haben uns deshalb die eigenen Prozesse zur Brust genommen und Abläufe deutlich optimiert. Und ich bin stolz sagen zu können, dass die ersten Kunden bereits davon profitieren. Uns erreichen diesbezüglich auch schon die ersten positiven Rückmeldungen. Dann hast du das zugegeben, ja, das ist nicht gut gelaufen, aber hast eine Brücke gebaut. Und da geht's immer auch ein bisschen um die Sympathiefaktoren. Also wenn man das jetzt motzig macht oder patzig macht, wird's keine Brücke. Wenn man das nur mit Zahlen, Daten, Fakten macht und keine Sympathie und keine Chance hinten, wird's keine Brücke. Wir brauchen Sympathiefaktoren. Wir brauchen auch Zahlen, Daten, Fakten. Das ruhig, man kann ruhig in der Mitte auch ein paar Zahlen liefern. Sie müssen nicht sein, aber sie können sein. Und es sollte einen positiven Upswing geben. Also stell dir das vielleicht optisch vor, so wie eine Hängebrücke, bei der du bildlich gesprochen von der Frage eine Brücke zu deiner Antwort baust. Fazit: Mit der Bridging-Methode kannst du auch bei haarigen Themen brillieren, vorausgesetzt du kümmerst dich um ehrliche Zugewandtheit und um sympathische Gesprächsführung. Die Zahlen, Daten und Fakten setzt du am besten im Mittelteil deiner Brückenstrategie ein, damit du positiv mit einer zum Thema passenden Chance schließen kannst. Das kannst du verwenden bei der nächsten guten Idee, die du präsentieren möchtest, oder einer Innovation oder eben bei messbaren Verbesserungen. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Idee, leg dir eine Audiobibliothek an. Die einen wagen einen Jahresrückblick zu Silvester, und die anderen schauen lieber beim Geburtstag zurück. Seit Jahren empfehle ich als Stimmcoach und Persönlichkeitsentwicklerin, dass sich meine Leser und Leserinnen und Hörer und Hörerinnen für den eigenen Geburtstag ein paar schriftliche Gedanken machen sollen. Und da kann man sich zum Beispiel fragen, was läuft gerade gut? Was entwickelt sich sogar besser, als ich noch vor einem Jahr gedacht hätte? Oder wo lohnt sich's momentan, ein bisschen mehr Energie in Themen des Lebens zu investieren? Und ich finde es super wichtig, wenn man das schriftlich macht, aber vor allen Dingen auch vertont. Sich selber zum Beispiel auf der Funktion, jedes Smartphone hat so diese Sprachnachricht, sich selber da auch drauf spricht, um einen Beleg zu haben, wo man war. Das heißt, die Aufforderung ist, leg sie dir an. Deine eigene Audiobibliothek. Diese Antworten und kleinen schriftlichen Gedanken werden dann zum Beispiel zum Ehrentag einfach mit eben dem Smartphone, mit der Funktion Sprachnachrichten aufgezeichnet. Was ist der Vorteil? So entstehen über die Jahre ja richtig kleine Schnitzel von Audiosammlungen unserer eigenen zurückgelegten Lebenskilometer, und wir hören da natürlich eine ganze Menge raus. Wir hören raus, was waren damals meine Lebensthemen? Das weiß ich heute gar nicht mehr echt. Das hat mich damals belastet. Oh wow, das ist heute nicht mehr irgendwie oder der ist heute kein Thema mehr. Sondern wir haben da auch so ein bisschen, finde ich, neben diesen Topics, die wir da, auf die wir zurückblicken können, auch so einen amtlichen Beleg über unsere Stimmveränderung. Schließlich hat jeder von uns mit 8 Jahren anders geklungen als irgendwann mit 80. Und das fällt uns unterwegs. Aber also diese klangliche Veränderung fällt ja niemandem auf. Also wenn jetzt nicht jemand irgendwie massive Stimmprobleme hat, eine Internoschwäche, einen Polyp auf den Stimmbändern oder, ich weiß nicht, Heiserkeit, sonstige Dinge, die ja mit Krankheiten zu tun haben, legen wir da ja keinen Augenmerk drauf. Und trotzdem, ganz unsichtbar, verändert sich unsere Stimme und wir kriegen es gar nicht mit. So bekommen wir es mit. Also was bedeutet das? Ereignisse, Begegnungen, wertvolle Einsichten können, finde ich, zeitlich auch besser zugeordnet werden. Denn wenn ich jetzt jemanden frage, weißt du noch, was du am 27. Geburtstag in deinem Leben gemacht hast oder was da wirklich wichtig war, dann wissen das natürlich die meisten nicht. Außer es hat sich an diesem Tag irgendein Lebensevent ereignet, irgendwas besonders Schönes oder was Katastrophales, dann können wir es noch irgendwie zuordnen. Aber von ganz, ganz vielen Lebensmomenten wissen wir das nimmer. Und es gibt schon welche, die Tagebuch führen und da so ein bisschen in der verschriftlichen Form ja sich selber widerspiegeln, was sie gemacht haben. Aber ich finde, eine Audiodatei, die transportiert hörbar noch einmal ein Stückchen mehr. Wir hören auf der einen Seite einstige Emotionen samt der Priorisierung von Lebensthemen aus alten Tagen. Und auf der anderen Seite verwende ich meine Audiobibliothek auch ein Stückel für die Kinder und Enkelkinder. Also ich mache jedes Jahr zum Geburtstag zum Beispiel mit meinen Kindern ein kurzes Interview und das finden die natürlich unmittelbar immer ätzend und peinlich und Mama und Gebitte. Wenn aber dann ein paar Jahre vergangen sind, wie interessant mein heute 17-jähriger Sohn das findet, was er zum Beispiel mit 9 Jahren gemacht hat, was da sein Kummer war, was seine Lebensthemen waren. Ich finde es super spannend, ich mache das auch mit meinen Enkelkindern, dass meine knapp 5-jährige Viola zum Beispiel, die findet das jetzt schon, also jetzt ist sie ja gerade mal 4,5 Jahre auf der Welt und findet das jetzt schon super witzig, wie sie von Jahr zu Jahr anders geklungen hat. Das letzte Mal hat sie gesagt, Omi, ab da habe ich ja wirklich Worte brabbeln können. Ich finde, da versteht man schon Dinge, weil ich habe sie ganz früh schon begonnen aufzunehmen in kurzen Sequenzen und da ist sie natürlich heute stolz drauf. Und obwohl sie erst so kurz auf der Welt ist, möchte sie beispielsweise die Aufnahme, auf dem sie das Wort Österreich noch nicht korrekt aussprechen konnte, immer wieder und wieder hören. Also ich finde so Audiodateien, die machen was mit uns, die machen auch was, wenn man es erweitert vielleicht für die Familie mit anderen. Und ich finde, das ist so, ja, das kann so ein richtig auditiver Schatz werden. Frag dich doch mal, welche Themen und Stimmen von anderen Menschen könnten sich in deiner Audiobibliothek wiederfinden?
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Sing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.